86er Podcast, der Podcast für GC Zürich.
Mit spannenden Gesprächspartnern und Diskussionen rund um den Verein. Herzlich willkommen bei der 54. Episode vom 86er Podcast. Heute ein bisschen in Spezialformation. Wie immer mit dem Janik, mir dem Flo und heute mit dem Gerald Scheiblehner. Hoi Gerald.
Ja, hallo. Freut mich, dass ich dabei sein darf heute bei euch.
Ganz speziell mal den Trainer dürfen zu haben. Wir machen das, den Podcast jetzt auf Hochdeutsch, weil Gerald versteht dann die Fragen vielleicht etwas einfacher. Wir hatten noch nie einen Trainer im Podcast. Das ist etwas Neues für uns. Und wir sind auch gespannt. Ich habe noch etwas Spezielles am Anfang jetzt mitgebracht. Und zwar kommst du ja aus Linz. Und ich habe gedacht, in Linz, da isst man wahrscheinlich von morgen bis am Abend die Linzer Torte. Du hast mir aber jetzt vorhin schon erklärt, dass das nicht so ist. In Zürich gibt es auch ein Gebäck, das ist ein sogenannter Zürich-Dirkel. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das hast du noch nie gegessen wahrscheinlich. Und jetzt ist ja auch noch Derby am Wochenende. Deshalb habe ich gedacht, dass wir zusammen einen Zürich-Dirkel probieren, wenn das für dich in Ordnung ist. Der Janik isst sicher auch gern ein Zürich-Dirkel. Und beim Zürich-Dirkel ist speziell, dass immer die Wahrzeichen der Stadt auf dem... Es ist ein Gebäck, so ein hartes Gebäck, dass die Wahrzeichen drauf sind.
Cool, danke.
Und jetzt, wo wir einen Profi dabei haben, mit der Linzer Torte, habe ich gedacht, könnte es ja passen, dass du das mal für uns probierst.
Ja, sehr gerne. Also wie ich vorher schon gesagt, die Linzer Torte ist ja bei uns in Linz jetzt nicht so präsent, wie man vielleicht annimmt. War ein bisschen überrascht in Zürich, weil die Linzer Torte hier irgendwie mehr Aufmerksamkeit bekommt als in Linz, aber mir schmeckt auch die Linzer Torte sehr gut.
Ja, also das hat mich wirklich auch überrascht, dass du gesagt hast, dass hier, also dass in Linz kein großes Thema ist, eben wie beispielsweise die Sacher-Torte in Wien. Mhm. Aber ja, ich bin mit der Linzer Torte aufgewachsen und hat mich wirklich jetzt überrascht.
Mhm. Ich glaube, ich habe erst zweimal in meinem Leben eine Linzer Torte gegessen. Okay. Aber sie schmeckt. Ja.
Und wie schmeckt der Zürich-Tirgel?
Ja, geschmacklich gut. Muss man aufpassen mit den Zähnen. Sehr hart. Aber ja, ich denke, wenn man jetzt ans Derby denkt, wird auch harte Nuss, aber man kann sie knacken. Ja.
Das ist mal eine gute Analogie. Also ich glaube, es gibt ja auch eine spezielle Technik, wie man die isst. Ich glaube, da kann Florian ein bisschen mehr darüber sagen.
Ja, also eigentlich lässt man die im Mund zergehen, aber ich habe auch nicht die Geduld dazu. Mhm. Deshalb verstehe ich das, dass man da einfach auch draufbeißen will. Ja.
Sehr gut. Sonst steigen wir mal ein in den Podcast. Heute hattet ihr Training. Wie hat es funktioniert?
Ja, Platzverhältnisse waren natürlich überschaubar, weil zurzeit viel Regen fällt. Aber ja, wir hatten ein gutes Training, war ein sehr intensives Training. Waren heute eher so am kleinen Feld unterwegs, viel 2 gegen 2 gespielt. Viele kurze Distanzen, viele schnelle, intensive Übungen, Burschen haben gut mitgemacht und ja, hat Spaß gemacht.
Jetzt die erste Frage, die sich mir auftut, ist jetzt, Strosho und Marquez sind ja leider beide gesperrt. Machst du da jetzt Unterschiede ein bisschen im Training, so dass du sie ein bisschen rausnimmst und mehr ein bisschen den Ersatz pusht, oder trainierst du ganz normal weiter?
Nein, ist ganz normal, geht es da weiter. Also ich denke, das ist dann erst am Ende der Woche, wenn es dann Richtung Gegner geht, dann lässt man natürlich schon den Vorzug, die dann auch spielen. Aber jetzt in den ersten Tagen hat der Gegner noch überhaupt noch keinen Platz für mich im Kopf bei den Spielern. Es geht einmal um uns und da spielen alle Spiele dieselbe Rolle.
Du hast es vorhin angesprochen, du trainierst aktuell viel, eben 3 gegen 3 Situationen, 4 gegen 4 Situationen, so kleine Felder, eben mehr wegen dem Platz geschuldet oder auch sonst?
Nein, das hat mit dem Trainingstag zu tun. Wir beginnen in der Woche zu Beginn meistens am kleinen Feld und je länger die Woche dann wird, desto größer wird das Feld. Das heißt, morgens haben wir dann eher am großen Feld, das hat einfach mit Trainingssteuerung zu tun. Weil heute auch Kraftkammer am Programm ist und wenn Kraftkammer ist, dann ist das Fußballtraining am Platz immer ein kleines Feld, weil da sehr viel explosive Bewegungen, Start-Stopp-Bewegungen notwendig sind. Das passt dann ganz gut zum Krafttraining und das hat einen rein physischen Hintergrund.
Du hast gerade die Belastungssteuerung ein bisschen angesprochen. Das war schon die eine Frage, die sich sehr gehäuft hat bei den Fans. Mhm. Die Verletzten, die wir haben, sind ja häufigere Muskelverletzungen. Hat das ein bisschen was damit zu tun, dass sie sich nicht gewohnt sind, so hart zu trainieren? Ist man da vielleicht ein bisschen zu forsch reingegangen? Wie siehst du das?
Ja, von allem ein bisschen was. Ich denke, es sind schon ein paar Verletzungen, die ein bisschen Pech dabei waren. Wir haben zwei Syndesmosebandrisse von Petkov und Balowski. Wir haben einen Mittelfußbruch vom Lee. Aber wir haben schon Muskelverletzungen dabei, weil die Spieler halt ja, das zum einen die Intensität nicht gewöhnt sind, zum anderen ja, viele Spieler aus dem Jugendbereich kommen, andere haben dann bei den vorigen Vereinen wenig Spielzeiten bekommen. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, das in ein Mannschaftstraining zu integrieren, dass alle dann gleich gut belastet werden. Wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir jetzt grob gesagt ohne Rücksicht unser Programm durchziehen und gewisse Verletzungen dann auch akzeptieren, weil unser Spiel oder unser Spielstil einfach ja, diese Intensität benötigt und wir brauchen das Training und deswegen haben wir das jetzt durchgezogen und ich hoffe, dass die Verletzten dann im Jänner wieder zurückkommen und dann das Training auch aushalten.
Ja, wir haben jetzt auch viele rote Karten gehabt, leider in der letzten Zeit. Ich glaube, es gab jetzt schon ein paar Spiele, in denen wir mal keine hatten. Jetzt zuletzt gegen Basel auch wieder zwei gelb-rote Karten. Wie siehst du das? Also, was liegt das?
Ja, wir spielen viel Mann gegen Mann. Wir haben viele junge Spieler, die dann vielleicht ab und zu den Zweikampf einfach ein bisschen ungestüm bestreiten. Über-ehrgeizig, denke, dass die Gelb-Rote von Samuel Marquez hier vermeidbar war. Wenn man schon Gelb hat, dann ein routinierter Spieler würde wahrscheinlich dann dieses Fall nicht machen. Das passiert im Eifer des Gefechts, darf man den Jungen jetzt nicht irgendwie böse sein, sie müssen einfach daraus lernen. Matteo Mantini hat in Luzern, glaube ich, vor 3 Minuten zwei gelben Karten bekommen. Das ist teilweise, wenn man die Burschen, ja, die Erfahrung noch fehlt. Manchmal ist es aber so, dass die Gegenspieler einfach auch wirklich sehr, sehr gut sind, schnell sind und dann hilft dann ab und zu nur ein Foul. Muss aber auch sagen, dass in der Schweiz überhaupt sehr viele rote Karten gegeben werden. Werden sehr schnell gelbe Karten gezückt. Wir sind ja nicht die Einzigen, die davon betroffen sind. Das sind in jeder Runde, glaube ich, einige rote Karten. Und das ist auffällig ein Unterschied zu Österreich, dass kaum Spiele hier 11 gegen 11 beendet werden.
Ja, als GC-Fan hat man sowieso immer etwas das Gefühl, dass vielleicht die Schiedsrichter schneller mal eine gelbe oder eine gelb-rote Karte zeigen. Hast du, ich glaube, du kannst jetzt nicht sagen, dass du auch dieses Gefühl hast, aber beschleicht dich das manchmal oder hast du das Gefühl, es geht doch schon eigentlich fair zu und her?
Na, grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass die Schiedsrichter fair sind. Ich denke, das darf man, glaube ich, niemandem unterstellen, dass da irgendein Nach- oder Vorteil für jemanden bewusst herbeigeführt wird. Aber natürlich gibst du einem routinierten Spieler, Schiedsrichter vielleicht nicht so schnell eine gelbe Karte als einem jungen, unbekannten Spieler. Das ist aber menschlich. Das müssen sich die Spieler erst erarbeiten und mit der Rolle müssen wir umgehen, das wissen wir. Und es sind definitiv zu viele rote Karten in den letzten Spielen gewesen, weil wir uns natürlich immer schwächen. Aber ja, es ist auch Teil des Prozesses und da versuchen wir eben, dass wir das verbessern.
Ja, also mir ist vor allem im Spiel gegen Basel eigentlich aufgefallen, in der ersten Halbzeit gab es fast keine gelben Karte, obwohl es einige taktische Fouls gegeben hat. Und dann zweite Halbzeit dann plötzlich ja, 3 rote Karten, obwohl es kein unfassbar unfaires Spiel gewesen ist. Hat mich schon auch schon ein bisschen überrascht, eigentlich am Schluss, aber sie wären vermeidbar gewesen, wie du selbst gesagt hast. Wir sind schon eigentlich direkt mega reingestiegen ins Thema GC, wie wir jetzt stehen. Aber zuerst möchte ich mir eigentlich noch ein bisschen über den Mensch Gerald Scheiblehner sprechen. Du bist ja in Linz geboren, aufgewachsen, warst selber Fußballer im Mittelfeld. Mhm. Was warst du hier? Achter, Sechser, Zehner?
War, wie ich jung war, 10er, und je älter ich geworden bin, 8er, 6er. Ich bin immer weiter zurückgefallen. Nicht nur von der Position, auch körperlich. Und deswegen hat es dann so ergeben, dass ich am Ende dann meiner, unter Anführungszeichen, Karriere eher der Sechser war.
Und dann, du hast ja ein Spiel gespielt, oder? In der höchsten Bundesliga.
Ja.
Das war dann als Sechser.
Na, da war ich noch gut drauf. Das war eher so als 10er. Ich war bei Austria Wien damals auswärts gegen den GAK. Damals war es als junger Spieler noch relativ schwierig, in der Bundesliga Fuß zu fassen, weil ja da ganz andere Hierarchien noch geherrscht haben. Habe es dann am Ende einfach nicht geschafft, dass ich mich da ja, in der ersten Mannschaft festsetze. Und deswegen ja, habe ich dann eigentlich den Großteil meiner aktiven Karriere in der dritten Liga verbracht.
Was würdest du denn jetzt rückschauend sagen? Was warst du für ein Spieler? Was waren so deine Stärken und was waren so vielleicht eher deine Schwächen?
Ja, ich war sicher technisch sehr guter Spieler, war sicher so ein Spielmachertyp, habe das Spiel, glaube ich, ganz gut lesen können. Die große Schwäche war einfach, dass mir die Geschwindigkeit, der Speed gefehlt hat. Das war auch zur damaligen Zeit schon ein Nachteil in dem Fußball. Und ja, ich wollte schon gern Profi sein, aber ich habe gewisse Dinge dann einfach auch nicht akzeptiert. Ich wollte dann schon, dass man mit mir gut umgeht. Und habe dann einfach auch die Reißleine gezogen und habe mich dann einfach für den beruflichen Weg entschieden. Und parallel dazu dann habe ich in der dritten Liga gespielt, hat genauso Spaß gemacht und habe dann einfach eine andere Perspektive gehabt nach der Karriere. Ich wusste mich schon immer gut einzuschätzen, wusste, dass ich jetzt nicht die Weltkarriere machen werde. Deswegen war es für die, ja, also mittelfristig war es sicher so die bessere Entscheidung.
Du bist ja dann auch Trainer geworden. Also spannend ist auch all deine Positionen, also deine Posten waren eigentlich immer in Österreich, außer jetzt direkt bei GC, bei uns. Wie war das damals so als Trainer? Hast du das mehr auch als Hobby gemacht oder was war so die Intention? Hast du gedacht, dass du vielleicht mal wieder professionell einen Fußballverein trainieren könntest? Oder war das mehr so ein Wunsch, dass das vielleicht irgendwann mal wieder aufgehen könnte?
Ja, zu Beginn war es überhaupt kein Thema. Habe dann während meiner aktiven Karriere im Amateurbereich immer schon Nachwuchsmannschaften so nebenbei betreut, entweder als Co-Trainer, wenn es zeitlich möglich war, einmal als Haupttrainer. Es hat einfach Spaß gemacht, mit den Jungs zu arbeiten, und habe dann mit 30 Jahren ziemlich bald eigentlich so verletzt, dass ich dann aktiv die Karriere beenden musste. Habe dann aber zu der Zeit schon alle Ausbildungen absolviert. Das heißt, ich habe damals schon die A-Lizenz gehabt in Österreich, und ja, und dann habe ich die Chance bekommen, bei dem Verein, wo ich eben aufgehört habe zu spielen, dass ich dort sportlicher Leiter zu Beginn einsteige, und bin dann recht schnell dort Trainer geworden. Ja, mir hat es einfach Spaß gemacht, und zu Beginn habe ich überhaupt nicht das Ziel gehabt, das war so weiter Weg, also es wäre vermessen gewesen, hier an die Bundesliga zu denken oder ans Ausland, aber es hat sich dann irgendwie ergeben. Ich habe mir irgendwann einmal zum Ziel gesetzt, ich bin so lange Trainer, solange ich immer wieder bessere Stationen bekomme. Ich wollte nie zurückgehen in eine schlechtere Liga. Das habe ich mir dann mal vorgenommen. Bis jetzt ist ganz gelungen, aber jetzt wird es ja immer schwieriger. Und trotzdem, ja, bin ich einfach ehrgeizig und möchte einfach bei Vereinen arbeiten, die mich auch fordern.
Genau, es war ja eben vierthöchste Liga, war die erste Station.
Na, die erste Station war die ganz letzte. Also es war also von 8 die siebte Liga, die vorletzte.
Okay.
Das war der SV Wallern.
Ja.
Und ja, das war halt richtig Amateurbereich, aber in der Mannschaft war es ja da so, dass wir Top-Mannschaft für diese Liga hatten, sehr ehrgeizige Mannschaft, viele junge Spieler aus der Region dort. War ja lange Zeit immer sportlicher Leiter plus Trainer. Deswegen konnte man die Mannschaft dann selbst zusammenstellen. Und ja, das habe ich lange Jahre sehr, sehr gerne gemacht.
Und dann hast du ja zwei Aufstiege geschafft, von der dritten in die zweite und nachher bei Blau-Weiß Linz von der zweiten in die erste. Was war so der größte Unterschied? Du hast ja mit Blau-Weiß Linz dann in der höchsten Liga und jetzt bei hier bei GC hast du zwei Clubs eigentlich, die aktuell eher hinten spielen und den Abstieg verhindern müssen. Und von der dritten in die zweite und von der zweiten in die erste hast du dann wirklich ja den Aufstieg angepeilt. Was war so da der größte Unterschied, den du gemerkt hast?
Ja, ich denke, es geht jetzt. Man hat natürlich in beiden Situationen Erfolgsdruck. Wobei um den Aufstieg halt angenehmer ist, weil im Verein, im Umfeld, bei den Fans einfach eine sehr positive Stimmung herrscht. Dann ist es nicht so anstrengend, die Energie aufzubringen für die Mannschaft. Ich denke, wenn man um den Abstieg spielt, dann sind viele Menschen im Umfeld unzufrieden, enttäuscht. Und da muss man dann als Trainer erstens selbst einmal ausreichend Energie haben, um der Mannschaft da die Energie weiterzugeben. Man muss das dann auch, glaube ich, medial immer ganz gut beherrschen, dass man da ruhig ist. Man braucht aber einfach sehr, sehr gute Leute im engsten Umfeld. Das heißt, sehr, sehr gutes Trainerteam. Ein Sportdirektor, der Ruhe bewahrt, der das Ganze sachlich analysiert und betrachtet, weil sonst hast du als Trainer einfach keine Chance.
Jetzt der Schweizer Fußball war für dich wahrscheinlich jetzt nichts, was du groß verfolgt hast in deiner Zeit in Österreich, nehme ich mal an. Was war dir so bewusst über den Schweizer Fußball? Was hast du gewusst und wie schätzt du ihn ein im Vergleich jetzt vielleicht zum österreichischen Fußball?
Ich habe schon immer ein bisschen einen Bezug gehabt, weil österreichische Trainer in der Schweiz gearbeitet haben. Also Adi Hütter war ja sehr, sehr erfolgreich. Das haben wir natürlich in Österreich schon mitbekommen.
Kennst du ihn auch persönlich, oder?
Ja, den kenne ich schon. Ja, also es ist kein Freund, aber wir haben schon Kontakt gehabt. Ist einfach ein sehr, sehr guter Trainer und ein guter Mensch. Von dem her hat mir der Schweizer Fußball schon immer was gesagt. Ich denke, dass die Schweiz für den Fußballer als Trainer vielleicht ein besseres Sprungbrett ist als Österreich. In Österreich hat man lange eigentlich nur Red Bull Salzburg gekannt, jetzt in den letzten Jahren oder Sturm Graz, denke ich, eine tolle Entwicklung genommen. Schweiz ist grundsätzlich, denke ich, hat einfach bessere individuelle Spieler als in Österreich. In Österreich ist es vielleicht immer spurintensiver, der Fußball. Das ist wahrscheinlich Red Bull Salzburg geschuldet, weil die halt mit dem Pressing-Fußball vorangegangen sind und viele Spieler, die es bei Red Bull nicht geschafft haben, sind dann zu anderen Vereinen gegangen und auch viele Trainer wurden dort ausgebildet. Das heißt, Österreich ist schon eine Pressing-Liga, ja, wenn man es so nennen darf. Das ist vielleicht schon ein großer Unterschied zur Schweiz.
Gut, es gibt ja auch Schweizer, die in Österreich erfolgreich waren. Zum Beispiel Marcel Koller ist ja eine große GC-Legende. Er hat ja die meisten Spiele, also er ist der Rekordhalter für die meisten Spiele in einem GC-Dress und auch als GC-Trainer sehr erfolgreich gewesen. Ja, vielleicht gibt es ja dann schon so eine kleine Verbindung irgendwo zwischen den Ländern.
Ja, ich glaube, eine Verbindung gibt es ja sowieso zwischen den Ländern. Ich denke, dass es ja sehr, sehr ähnlich ist. Es war jetzt auch keine ganz große Umstellung von Österreich in die Schweiz. Vor allem hier in Zürich kann man Deutsch sprechen. Nicht einmal das ist ein Unterschied. Es gibt Berge. Die Mentalität ist schon ein bisschen unterschiedlich. Aber grundsätzlich glaube ich, ja, ist vieles gleich.
Wo siehst denn du die Unterschiede in der Mentalität?
Ja, der Schweizer ist viel genauer. Ich denke, da gibt es Vorteile, aber auch Nachteile. Ich glaube, dass der Österreicher grundsätzlich ein bisschen lustiger ist. Wir haben schon mehr Spaß grundsätzlich. Und dafür ist der Österreicher vielleicht dann ein bisschen nachlässiger. In der Schweiz hast du das Gefühl, dass der Bus, der Zug immer pünktlicher ist. Es ist überall sehr, sehr sauber, sehr genau. Und ja, das spürt man so im Alltag. Heißt auch nicht, dass das schlecht oder gut ist, es ist einfach anders. Und für uns Österreicher ja auch so manchmal, soll ich sagen, man wird selbst auch ein bisschen genauer und das schadet nicht.
Jetzt, ich habe, du hast vorhin angesprochen, du hast, glaube ich, schon ab und zu mal ein bisschen ausgeholfen in den Nachwuchsteams. Selbst hattest du aber nie eine Funktion im Nachwuchs, oder schon?
Ja, ich habe so immer wieder mal, wie gesagt, Nachwuchsmannschaften trainiert. aber ziemlich schnell erkannt, dass mir das nicht den großen Spaß macht. Erstens mal sterben die Eltern, die halt eine Rolle übernehmen, ja, die halt nicht immer gut ist für die Kinder. Wobei man sagen muss, dass nicht ohne Eltern das auch nicht möglich ist, weil die Kinder zum Training gebracht werden müssen. Aber ich glaube schon, dass Eltern da teilweise ja nicht die Rolle verstehen, die sie einnehmen sollen. Das ist schon viel Konfliktpotenzial im Nachwuchsfußball. Geht viel zu viel um Leistung, um Ergebnisse und um persönliche Karrieren. Und das andere war, dass man der Nachwuchsfußball grundsätzlich einfach zu weich ist. Ich bin kein Fan von einem U17, U19 Spiel. Wenn man es einmal anschaut, ist okay. Aber ich könnte da nicht Trainer sein. Sagen wir zu viele ja, oder zu wenige Zweikämpfe einfach nicht so hart geführt. Und das ist nicht meine Einstellung zum Fußball und deswegen bin ich immer schon gerne in Kampfmannschaften unterwegs gewesen.
Also empfiehlst du jetzt mir als U18 Eishockey-Trainer mehr Härte reinzubringen?
Ja, Eishockey ist vielleicht eh wieder ein anderer Sport. Da ist ja mehr erlaubt, da von den Regeln her. Grundsätzlich ein sehr intensiver Sport, deswegen kann man, also meiner Person, ich schaue auch gerne Eishockey, weil es halt sehr viele Parallelen gibt zu meinem Spielstil. Aber ja, wie gesagt, Nachwuchsfußball ist wichtig und schön, aber für mich nicht so interessant.
Aber das ist eigentlich mega interessant, weil du warst ja eben praktisch immer bei aktiven Mannschaften der Trainer, bist aber ein exzellenter Ausbilder, so von außen gesehen. Ich meine, wenn wir schauen, wie du die Spieler diese Saison bei uns bei GC voranbringst, wie du sie einsetzt, wie du ihnen das Vertrauen schenkst, finde ich das mega spannend, weil das hätte ich jetzt eher gedacht, du sagst, ja, Nachwuchsbereich würde dich ja auch sehr interessieren, weil du eben sehr gerne mit den Jungen arbeitest, aber ja, ist spannend eigentlich, wie du das sagst.
Ja, ich denke, junge Spieler, geht es nicht nur um die Entwicklung am Platz. Ich glaube, dass junge Spieler in ihrer Persönlichkeit reifen müssen. Und man hat ja dann im Nachwuchs halt kaum die Möglichkeit, über mehrere Jahre mit den Spielern zu arbeiten, sondern meistens, wenn man dann U14 Trainer ist, dann verlieren alle 2 Jahre die Spieler. Die gehen dann zum nächsten Schritt und du bekommst dann immer wieder andere Spieler, bist das ja abhängig, hast du einen guten Jahrgang oder einen weniger guten Jahrgang. Da werden ja dann Trainer teilweise ja sehr unfair bewertet. Und deswegen macht schon Spaß, Spieler zwischen 17 und 22, sage ich mal, dann in ihrer Persönlichkeit weiterzuentwickeln und einfach auch zu unterstützen. Und trotzdem, glaube ich, muss man aber auch die Fähigkeit haben, dass man sie lässt und sie immer Fehler machen lässt und nicht alles vorsagt und vormacht, was sie tun sollen. Ich glaube, es braucht eine gute Balance und deswegen ist es wichtig, dass man als Trainer die Menschen kennenlernt und dass die Spieler aber den Trainer kennenlernen. Also ich denke, es sollte nicht nur einseitig ein Kennenlernen stattfinden, sondern der Spieler muss auch wissen, wie der Trainer tickt.
Genau, das hast du auch gesagt bei der Vorstellung bei GC, glaube ich, dass du eben nicht nur Führungsperson, sondern auch Freund bist für die Spieler. Ich bin auch eher sehr nahe zu meinen Spielern, aber höre öfters dann, oder vor allem bei Heimvereinen habe ich das öfters gehört, dass ich wie zu nahe bin. Wie grenzt du dich da ab?
Ja, glaube ich, braucht schon beides. Es braucht Nähe und Distanz. Das ist klar. Also, ich bin jetzt kein Freund, weil ich brauche hier keine Freunde, weil meine Freunde im privaten Bereich, das betone ich auch immer. Ich denke einfach, dass es Situationen gibt, wo man als Freund fungiert, einfach als Ansprechperson oder mal als Anker, sage ich mal, wenn man doch ja, einfach ein bisschen älter ist, mehr Erfahrung hat. Aber es braucht dann schon auch in gewissen Situationen absolut Autorität, das ist wichtig. Und dann ist auch Distanz nötig. Es ist beides, glaube ich, je nach Situation gleich wichtig. Und je besser man das einschätzen kann, wann braucht es was, desto besser oder erfolgreicher ist man dann, glaube ich, in der Arbeit mit den Jungs.
Woher kommt eigentlich deine Philosophie? Also erstens mal, wie würdest du deine Philosophie beschreiben, deine Trainerphilosophie? Und woher kommt die? Wo hast du das meiste gelernt? Was ist so dein, hast du einen Mentor? Wo holst du dein Wissen?
Ja, ich habe einen Mentor jetzt nicht wirklich. Ich denke, man hat einfach grundsätzlich, wenn man 48 ist, so wie ich, dann erlebt man einfach viel. Und dann wird man einfach geprägt, man kriegt gewisse Werte vermittelt. Rein von der Spielidee hat mich schon Oliver Glasner geprägt, die Art und Weise, wie er den Fußball betrachtet, wie er Spieler aussucht, wie er genau weiß, was er tut, die Klarheit, die er vermittelt am Platz, im Coaching. Das hat mich immer beeindruckt, das hat mich schon inspiriert und ausgehend von dem habe ich dann einfach versucht, mein eigenes Ding zu finden und habe mich einfach sehr viel mit Fußball beschäftigt. Jetzt habe keine Bücher gelesen oder so, sondern habe mir einfach immer Zeit genommen, viele internationale Spiele auf Video geschaut, bin auf der Taktiktafel für mich alleine einfach stundenlang gewesen und habe versucht, Lösungen zu finden für mich. Und ja, Fußball ist einfach eine Leidenschaft und trotzdem geht es aber auch darum, dass man sehr gute Leute um sich hat, absolut wichtiger Trainerteam, ohne dem geht es nicht und du brauchst natürlich auch immer die Mannschaft, die Spieler, weil der Trainer ist am Ende gar nicht so wichtig, wie man immer glaubt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man Entscheidungen trifft, dass man Führungskraft ist, aber es geht nur im Team, das muss man da schon erkennen und man ist ja automatisch als Trainer nicht so wichtig, weil man schaut, dass, glaube ich, der durchschnittliche Trainer 1,2 Jahre arbeitet beim Verein, dann braucht man sich nicht einbilden, dass man die wichtigste Person ist. Sondern man muss immer schauen, dass man die Zeit, die man bekommt, bestmöglich nutzt. Und deswegen ist auch wichtig, dass man die Vereine, wo man arbeitet, gut aussucht, wenn man die Möglichkeit hat. Und vor allem auch die Menschen, die da in dem Verein arbeiten. Und deswegen fühle ich mich da bei GC sehr, sehr wohl.
Ja, der Start war ja spannend. Es war ja lange auch nicht klar, wer Trainer ist hier. Dann bist du gekommen. Es gab ja schon ein halbes, also von einem Jahr etwa, ein bisschen Kontakt. Und wenn ich jetzt so schaue, die Mannschaft ist ein sehr guter Kern. Das betonen sie auch selber. Maximilian Ullmann hat das selbst gesagt dann, dass er begeistert ist eigentlich von der Dynamik, die hier entsteht oder die hier schon da ist. Wie hast du das geschafft, in so kurzer Zeit das Ganze so aufzubauen?
Ja, ich denke, wichtig ist immer für die Spieler, dass sie wissen, was zu tun ist. Dass sie Klarheit haben, dass jeder in der Position weiß, was am Feld zu tun ist, dass es aber klare Regeln gibt, wie man sie in einem Team verhält. Dass die Regeln aber auch kontrolliert werden und dass, wenn man das nicht einhält, dann Sanktionen gibt. Das ist wichtig. Dann glaube ich, ist es wichtig, dass man einfach eine Kultur reinbringt in der Mannschaft. Wie verhält man sich als Mensch gegenüber anderen? Dass man wertschätzend miteinander umgeht, dass man als Trainer oder als Trainerteam versucht, die Leistung zu bewerten, aber nie den Menschen, dass man den Spielern das Gefühl gibt und ja, und dass man einfach selbst Vorbild ist, dass man vorangeht, dass man fleißig ist, dass man eben mit den Spielern sich viel beschäftigt und in Wahrheit ist meine Aufgabe, dass ich die Spieler unterstütze in jedem Bereich, wo es möglich ist. Und ich habe einfach Top-Leute im Trainerteam, die mir viele Dinge, die ich nicht so gut kann, einfach abnehmen. Und ich weiß um meine Stärken, ich weiß aber auch meine Schwächen. Und deswegen bin ich halt bei der Auswahl von meinem Trainerteam da immer besonders genau und sensibel, weil ohne dem habe ich keine Chance.
Bei dir ist es ja auch so, dass die Spieler sicher etwas leisten müssen, dass sie spielen dürfen. Also man hat auch vielleicht bei Tim Meyer gesehen, dass er eine Zeit lang vielleicht nicht an vorderster Stelle stand und sich dann aber wieder beweisen musste, das auch getan hat und dann den Schritt wieder in die Startelf gefunden hat. Jetzt ein Spieler, der sich immer viele Fans fragen, ist sicher Lupi. Wieso, dass er nie Spielzeit bekommt? Kannst du da vielleicht etwas dazu sagen oder...
Ja, es ist so, dass grundsätzlich mal es nicht immer nur um den einzelnen Spieler geht, sondern es geht immer um die Mannschaft. Und wenn einzelne Spieler nicht spielen, hat das nicht immer damit zu tun, dass der andere, der für ihn spielt, dass der besser ist, sondern vielleicht passt auch die Konstellation besser in gewissen Teilen der Mannschaft. Es geht auch oft um Größe bei Standardsituationen. Ich sage mal nur ein Beispiel, weil wir mit dem Salifu spielen, mit dem Lupi, mit dem Oscar, dann wirst du einfach bei Standardsituationen wahrscheinlich ein Thema haben, defensiv, aber offensiv. Das heißt, da muss man schauen, dass man eine gute Mischung findet. Es geht um Speed, es geht um Wendigkeit, es geht um Ballsicherheit. Es gibt viele, Dinge, die einfach in einer Mannschaft, wo 11 Spieler zusammenspielen, einfach passen müssen. Vor allem geht es aber um Leistung. Und ich bin Gott sei Dank hergekommen ohne Vorurteile. Ich habe niemanden gekannt hier, keinen Spieler. Und ich konnte die Spieler wirklich von Null auf bewerten. Es war ein weißes Blatt Papier. Und ich wusste die ganzen Vorgeschichten nicht. Deswegen war es für mich natürlich ein großer Vorteil auch, das neu zu bewerten. Und der Thomas ist ein sehr guter Spieler, der gute Mentalität besitzt, aber hat einfach es in den ersten Wochen nicht geschafft, dass er einfach in der Startelf ist. Es waren andere besser, andere haben einfach mehr überzeugt und haben das dann am Platz auch bestätigt. Und es ist einfach Leistungssport und da geht es um Konkurrenz. Und ein Fußballprofi muss sich dann nicht nur durchsetzen, dann muss er solche Phasen überstehen und muss er durchhalten. Und die Spieler, die solche Phasen professionell überstehen, die werden dann über längere Zeit wieder Fuß fassen. Ob das dann hier ist, bei dem Verein oder beim anderen Verein, das wird man dann sehen. Aber grundsätzlich denke ich, hat jeder Trainer das Ziel, die beste Mannschaft aus seiner Sicht aufs Feld zu schicken. Und es hat ganz, ganz wenig mit persönlichen Dingen zu tun.
Man hört ja auch immer wieder, dass es als Trainer fast schwieriger ist, die Spieler bei Laune zu halten, die eben genau nicht spielen. Also die Woche für Woche spielen, die muss man ja nicht groß motivieren, dass sie die Leistung bringen. Wie machst du das, dass du Spieler, die genau jetzt in so einer Situation sind, doch bei Laune halten kannst und nicht, dass sie vielleicht dann komplett die Motivation oder die Lust verlieren?
Ja, ich glaube, wichtig ist, dass man ehrlich ist. Also wenn ein Spieler nicht spielt, dann ist klar, dass das unangenehm ist für den Spieler und das soll auch unangenehm sein. Es ist auch für mich nicht angenehm, dass ich einen Spieler nicht aufstelle oder nicht in den Kader nehme. Auch für einen Trainer ist es unangenehm, aber es ist der Job. Ja. Mein Job ist es, die Entscheidung zu treffen. Ich übernehme auch die Verantwortung für die Aufstellung und der Spieler hat den Job, dass er es akzeptiert zum einen. Und dass er es versucht, einfach besser zu machen. Und wenn beide, glaube ich, die Aufgaben kennen, dann kann man gut zusammenarbeiten. Wenn der Spieler mit dem nicht leben kann, dann muss man sich von dem Spieler dann auch trennen. Und das heißt ja nicht, dass jeder hier spielen muss, sondern es sollen die spielen, die Freude und Spaß dabei haben. Ich glaube aber, dass eine offene Kommunikation immer hilfreich ist, dass man den Spieler sagt, okay, was erwartet man? Was findet man gut, was findet man nicht so gut, dass der Spieler da auch Klarheit hat. Man kann aber auch mal sagen, du, das vielleicht passt für mich als Trainer nicht so und deswegen kommt eben dann nicht so zum Zug. Aber gerade auch die Ersatzspieler sind sehr, sehr wichtig, weil wenn man schaut, jede Mannschaft hat die Chance, 5-mal zu wechseln und fast jede Mannschaft nutzt auch das gesamte Wechselkontingent. Und der Zeitpunkt, wo Spiele entschieden werden, ist ja meistens zwischen der 70. und 90. Spielminute. Das heißt, da stehen meistens ganz andere Spieler am Platz wie in der Startelf. Deswegen ist da jeder Spieler sehr, sehr wichtig. Und wenn die Spieler das verstehen und wenn sie ja in der Zeit, wo sie wenig spielen, gut trainieren, dann heißt das, dass sie ja bereit sind, wenn sie ins Spiel kommen. Dann denke ich, von dem lebt dann ein Team und dann kann man langfristig erfolgreich sein.
Spannend finde ich vor allem, wenn ich jetzt betrachte, heim und auswärts, finde ich, sehe ich deutliche Unterschiede. Also heim, wir sagen eh nicht gerne Heimspiel im letzten Grund. Also wenn wir in Zürich spielen, finde ich, spielen wir eigentlich bis auf vielleicht das Spiel gegen Sio, was halt einfach auch schwierig war wegen der roten Karte, finde ich, spielen wir extrem geil. Ich liebe es zuzusehen, so sehr wie seit dem letzten Cup-Sieg nicht mehr. Auswärts jedoch sind die Leistungen okay, aber noch nicht so, dass ich sagen würde, hey, das ist annähernd so wie in den Heimspielen. Wie siehst du das?
Ja, man kann es, glaube ich, ganz gut vergleichen mit einem Nahleben. Also wenn man ein gutes Zuhause hat, wo man sich wohlfühlt, dann sagt man, man kommt gern heim. Ja? Und wenn man wo auswärts ist, dann ist es einfach neu, es ist ungewohnt, man ist vielleicht eine Spur unsicher. Junge Menschen oder junge Spieler in unserem Fall, dann sind noch mehr davon betroffen. Und jetzt stellt man sich vor, man fährt da mit 20 Spielern hin und jeder hat vielleicht so eine kleine Unsicherheit. Wenn man auswärts hinfährt, dann sind so wie in Basel oder in St. Gallen oder in Bern einfach auch viele Zuschauer, die gegen einen sind oder zumindest nicht für einen. Einfach andere Gegebenheiten, neue Kabine. Für viele ist es die erste Saison in der Super League. Die fahren zum ersten Mal auch in das Stadion. Und man fühlt sich dann einfach nicht so wohl. Und wenn man sich nicht wohl fühlt, dann ist eine Top-Leistung schwer abzurufen. Und das ist sicher mit ein Grund, warum es das Phänomen gibt, zwischen Heimstärke und Auswärtsstärke, nicht nur bei uns. Aber da muss man besser werden, da muss man einen besseren Fokus bekommen. Nur auf diese 90 Minuten am Platz, aber das ist halt einfach, ja, da muss man den Spielern auch Zeit geben. Es ist ja als Trainer so, wenn du immer wieder im selben Stadion spielst, einfach, es sind andere Abläufe, man ist es gewöhnt, man kennt die Kabine, man kennt den Gang ins Stadion, und wenn du auswärts bist, dann fährst du mit dem Bus hin. Es sind einfach ungewohnte Abläufe und es dauert einfach eine Zeit, und deswegen ja, macht es schon Sinn, dass auswärts einfach schwieriger ist als ein Heimspiel.
Jetzt das 5:0 in St. Gallen und danach das 6:0 in Luzern. Ist das etwas, was als Trainer etwas Angst macht, dass man jetzt wirklich in so eine Negativspirale kommt? Oder wie ist das nicht schwierig, den Spielern dann so ein Spiel wieder aus den Köpfen zu bringen? Wie macht man das?
Nein, ist nicht schwierig. Es ist dann schwierig, wenn du nicht weißt, warum. Wenn du keine Gründe kennst und wenn du der Mannschaft nicht wirklich sagen kannst, was kann man besser machen und wie kann man es besser machen, dann ist es schon. Dann muss man vielleicht auch ein bisschen Angst haben. Aber erstens mal war mir klar, dass das passieren kann. In der Höhe war es natürlich schon hart, vor allem für die Mannschaft, weil innerhalb von 7 Tagen 14 Gegentore zu schlucken, das war natürlich für niemanden angenehm. Aber wir haben, denke ich, schon gewusst, wo wir ansetzen. Wir haben die Fehler ganz klar angesprochen. Wir haben Dinge gefunden, die wir uns zugetraut haben, dass wir die besser machen können. Wir haben aber in diesen Spielen gute Themen dabei gehabt und auch die haben wir angesprochen. Und ich glaube, ja, man muss da cool bleiben und sich nicht von Emotionen leiten lassen. Da gibt es ja dann das Umfeld, das sehr emotional ist, auch zu Recht emotional ist, aber das muss man einfach komplett ausblenden und einfach wirklich ja, nüchtern, sachlich analysieren, aber auch hier ehrlich sein. Und ich denke, es war eine großartige Leistung dann nach diesen 14 Gegentoren in Winterthur, die 4-2 gegen Servette gewonnen haben, eine Woche davor, die so gefühlt im Aufwind waren, dort dann zwar auch mit ein bisschen Glück, aber das haben wir uns verdient, dann mit einem zu Null wegzufahren in so einem entscheidenden Spiel, wo schon sehr, sehr viel gegangen ist. Man hat schon gespürt, dass der Druck schon größer war als in anderen Spielen. Und das hat die junge Mannschaft eigentlich ja, wirklich schon fabelhaft gemeistert, muss man echt sagen.
Und was ich auch noch hinzufügen würde, ist, glaube ich, dass ich nie das Gefühl hatte, auch beim 5-0 und beim 6-0, dass die Mannschaft auseinanderfällt. Siehst du das gleich oder hast du das schon ein bisschen das Gefühl, dass es einen Kipppunkt gab? Oder?
Ja, man, es gibt natürlich die Betrachtung, wenn man 3-0 hinten ist, könnte man sich ja zurückziehen und dann einfach mal 3-0 verlieren. Und da gebe ich teilweise recht. Wir haben uns dann schon in gewissen Situationen ein bisschen naiv angestellt und am Ende von St. Gallen muss man dann froh sein, auch wenn es komisch klingt, dass es nur 5:0 ausgegangen ist, weil es 5:0 ist in der 74. gefallen und zu dem Zeitpunkt ja, wäre, glaube ich, auch ein 9:0 möglich gewesen. Das war dann schon sehr, sehr wild. Man darf aber die Entwicklung einer Mannschaft dann in so einer Phase dann auch nicht aufhalten. Die Mannschaft wollte einfach weiterhin nach vorne verteidigen, sie wollte weiterhin Tore schießen, sie wollte weiterhin hoch attackieren, aber es in dem Moment einfach unmöglich war, weil wir als Mannschaft nicht mehr funktionierten, weil einfach der Spielstand einfach diese Überzeugung nicht mehr zugelassen hat. Aber ich glaube, wenn man in dem Moment dann als Trainer sagt, jetzt drehen wir alles um und wir ziehen uns zurück, dann wäre es vielleicht ein falsches Zeichen. Am Ende, ob du dann 0-5, 0-3, 0-2 verlierst, ist jetzt nicht der ganz große Unterschied. Man muss nur aufpassen, dass das Umfeld dann nicht zu unruhig wird weil das natürlich auch mit der Mannschaft das macht. Die Burschen sind 17, 18, 19 Jahre und natürlich, wenn die heimfahren oder wenn sie zu Freunden fahren, die werden ständig konfrontiert und das darf man nicht unterschätzen. Und da muss man schon schauen, dass man die Burschen dann auch schützt und unterstützt. Und das war dann schon die Aufgabe von uns da im Verein, von Alain Sutter, von mir, vom Trainerteam, dass wir da einfach ja, den Burschen ein gutes Gefühl geben.
Wie sieht es denn genau aus mit Sportchef Alain Sutter? Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen euch? Täglicher Austausch, wie sieht das so aus?
Ja, ich als Trainer habe mich noch nie so wohl gefühlt in einem Verein. Es ist ein extrem wertschätzender Umgang. Ich werde erstmals als Trainer wirklich unterstützt in meiner täglichen Arbeit. Es ist, wenn du als Trainer ins Ausland gehst, zu einem Verein, wo so ein großer Umbruch stattfindet, mit so viel Tradition, mit einer so hohen Erwartungshaltung, obwohl eigentlich ein kleines Budget vorhanden ist, ist ja die Erwartungshaltung von vielen viel zu hoch. Viele frustrierte Menschen im Umfeld, weil die Vergangenheit einfach nicht wirklich rosig war. Und dann kommst du als Österreicher daher. Ja, es ist natürlich auch nicht einfach. Und da brauchst du dann einfach auch die Unterstützung. Wir haben ja dann nach zwei Spieltagen 0 Punkte gehabt und da hat mir der erste Journalist ja schon angezählt. Ich habe mit dem grundsätzlich für mich kein Problem, aber wenn dann das engere Umfeld nervös wird, unsicher wird, dann hast du einfach hier also überhaupt keine Chance, erfolgreich zu sein. Und das ist halt da, ja, es ist in dem Verein so eine unglaubliche Energie hier im innersten Kern. Man spürt einfach die Erfahrung, die Überzeugung von diesem Weg und der gibt an mir extrem Kraft. Und ja, die Zusammenarbeit ist einfach sehr offen, kritisch, aber extrem wertschätzend. Und ja, und das verspüre ich Tag für Tag und das gibt mir da ein gutes Gefühl. Und ich fahre einfach sehr, sehr gern hier am Campus her und sehe das da wirklich nicht als Job, sondern einfach als absolute Leidenschaft.
Du hast es jetzt vorhin angesprochen, dass du das Gefühl hattest, du wurdest schon angezählt von den ersten Journalisten bei den ersten Spieltagen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mehr das Gefühl, dass extrem viel Goodwill da ist, auch von Seiten der Journalisten. Also wenn ich so ein bisschen vergleiche mit den letzten paar Jahren oder Jahrzehnten, dann war das eher oftmals so, dass ein Trainer bei GC, der neu war, viel schneller oder viel, viel härter drangenommen wurde. Spürst du das auch? Dass irgendwie auch die Fans, auch wenn du jetzt sagst, es gibt doch irgendwie Frustration, aber irgendwie habe ich doch das Gefühl, dass jetzt auch bei dir als Trainer doch schon sehr viele Menschen sich positiv beeindruckt sehen von dir.
Ja, extrem. Also war gestern Eishockey schauen, da haben mich wirklich überraschend viele angesprochen und haben wirklich gratuliert zum Auftritt der Mannschaft und zum Weg von GC, dass sie es auch toll finden, dass die jungen Spieler endlich wirklich eine Chance bekommen, dass die Mannschaft auch den Eindruck vermittelt, dass sie eine Mannschaft sind, dass sie gemeinsam spielen und alles für den Verein geben. Ich denke, also als Journalisten muss man ehrlich sein. Man darf auch nicht immer alles so ernst nehmen. Auch Emotionen gehören dazu, zu dem Geschäft. Aber es darf auch, glaube ich, mal da und dort einmal ein Witz nicht fehlen. Viel zu viele nehmen das Geschäft viel zu ernst. In Wahrheit sind wir schon in der Unterhaltungsbranche alle tätig. Dass wenn man den Journalisten gegenüber fair ist und nimmt sie auch Zeit, das ist ja auch mein Job, dann wird das auch, glaube ich, geschätzt. Und ich gehe mit den Journalisten genauso ehrlich um wie mit den Spielern. Und ich glaube, wenn man das merkt, dann kann man einfach ja, besser miteinander auskommen.
Wie sieht es bei dir als Trainer jetzt bei GC oder sonst irgendwo aus, so mit den größten Learnings? Also als Beispiel, ich bemerke bei mir, ich habe immer dieses Bauchgefühl, die Intuition, eine Eingebung, soll ich das machen oder nicht? Und merke aber, wie ich das jetzt noch oftmals auch vielleicht dann die falsche Entscheidung treffe, obwohl mein Bauchgefühl etwas anderes sagt. Prompt werde ich dafür bestraft, weil ich es eigentlich ja richtig gespürt hätte, aber weil ich vielleicht noch zu wenig Eier hatte dafür. Wie siehst du das bei dir? Hast du irgendwelche eine spannende Geschichte, wo du ein gutes Learning daraus ziehen konntest?
Ja, geht mir auch immer wieder so. Also ich denke, dass man oft dann zu lange wartet mit einer Entscheidung, hat aber auch einen Grund, warum man dann wartet. Und man muss immer daraus lernen. Ich denke, beim Fußball passiert es mir, dass Auswechslungen, Einwechslungen einfach die Dynamik eines Spiels extrem verändern. Es gibt halt Auswechslungen, die du schnell treffen musst aufgrund einer Verletzung. Oder dann passiert eine rote Karte, dann musst du schauen, okay, auf welche Position verzichtest du am leichtesten. Trotzdem kannst du vorne Druck am Ball machen. Das sind schon Learnings, die man dann einfach hat, wenn solche Dinge passieren. Wie verhält sich die Mannschaft bei einer Standardsituation? Du wechselst zwei große Spieler aus und wechselst zwei kleine ein. Das sind Fehler, die macht man dann zu Beginn, nach einer Zeit nicht mehr. Oft ist das so, dass man dann ein bisschen aufpassen muss, auch sprachlich. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Spieler spielt, der nur Französisch spricht, macht es sicher Sinn, wenn neben ihm auch einer spielt, der Französisch kann. Das ist manchmal eine Entscheidungsgrundlage. Also ich denke, es gibt viele Dinge, die man einfach immer wieder lernt. Letztendlich höre ich ja sehr viel auf mein Bauchgefühl. Das kann man sich meistens auch verlassen und da soll man auch mutig sein. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass man Entscheidungen trifft. Das ist wichtig und man hat die Verantwortung dafür und man darf nur dann Trainer sein, wenn man Entscheidungen treffen darf. Das ist auch wichtig, weil sonst macht es einfach wenig Spaß.
Beim 3-4-3, das war auch eine Frage der Fans, bist du ja sehr beharrlich. Also du willst das durchziehen. Finde ich eigentlich auch geil, aber trotzdem ist die Frage da, gibt es einen Moment diese Saison, einfach mal prognostiziert, wo du das mal ändern wirst?
Naja, die Fans sind eben Fans und das passt ja auch. Ich bin aber kein Trainer, der jetzt... ich nehme mich erst nicht so wichtig und mache mich auch nicht wichtig. Aber es gibt natürlich Trainer, die würden jetzt sagen, gegen den Ball spielen wir oft gar nicht um 3-4-3. Ja. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann verändert sich unsere Grundformation sehr, sehr oft in Ballbesitz, auch gegen den Ball. Aber die Grundformation ist 3-4-2-1 und die hat einfach viele, viele Vorteile aus meiner Sicht. Wir können das Spielfeld sowohl in der Breite gut abdecken mit unseren beiden äußeren Mittelfeldspielern. Wir haben viele Spieler im Zentrum, die ist einfach gut fürs Gegenpressing, wenn du den Zielspieler in der Mitte hast, so wie bei uns die Nummer 9, der verliert den Ball, dann hast du in unmittelbarer Ballnähe beide Zehner, du hast dahinter beide Sechser. Das heißt, es gibt einfach viele Spieler rund um den Ball. Das ist einfach ein Schwerpunkt von unserem Spiel. Das heißt, ich mache ja dieses System jetzt nicht aus Sturheit raus, sondern das hat für mich einfach klare Vorteile. Und man muss auch immer wieder schauen, welche Spieler hast du im Kader, wie viel Geschwindigkeit hast du im Kader und aus dem raus musst du dann einfach für die Mannschaft, nicht für den Trainer, sondern für die Mannschaft das beste System finden. Die Dreierkette ist einfach ein großer Vorteil, weil du den zentralen Innenverteidiger immer hast für die Sicherung der Tiefe mit zwei Innenverteidigern, also mit Viererkette, wenn du spielst, hast du viel weniger Möglichkeiten, die Tiefe zu sichern, das heißt, du bist da hinten immer imstande, einmal mit fünf zu spielen und dann das eigene Tor vielleicht mit fünf Spielern zu verteidigen und nicht mit vier. Das heißt, es gibt für mich einfach viele Vorteile aus dem System raus. Es ist auch sehr flexibel, wenn du den zentralen Innenverteidiger eins noch vorschiebst, dann bist du schnell in einem 4-3-3. Das wir auch immer wieder machen, nur merkt es halt niemand im Spiel. Erwarte ich aber auch nicht, weil es einfach die Trainersicht ganz andere ist wie die Fansicht. Man muss sich vorstellen, der Fan steht ja im Sektor, meistens hat er 2-3 Bier. Das passt ja auch, ja. Manche haben vielleicht 5-6 Bier und beurteilen dann, sage ich mal, einen Trainer, der sich tagtäglich mit dem beschäftigt, der, glaube ich, auch trotzdem eine Ausbildung hat. Und es Also ich stelle mir oft vor, wenn dann die Fans in ihren Beruf zurückgehen, am Montag, Dienstag im Büro sitzen, und dann würde ja Wildfremder reingehen und würde dann dem seine Arbeit so bewerten, wie es oft dann die Fans dem Fußballtrainer gegenüber machen, würden sie es nicht akzeptieren und würden es auch nicht respektieren. Aber es ist ein Teil unseres Jobs und wir sind ja froh, dass die Fans im Stadion sind. Und trotzdem muss man selbst immer offen sein und sich selbst immer reflektieren. Und das heißt ja nicht, dass es nicht einmal mit einem 4-3-3 in das Spiel geht. Ich bin aber davon überzeugt, dass es mit der Grundordnung nichts zu tun hat, sondern nur mit der Art und Weise, wie wir das umsetzen am Platz, egal in welcher Grundordnung. Und kann versprechen, dass ich offen bin, aber ich bin auch sehr überzeugt von dem, was ich mache.
Ja, seit Diaby wieder zurückgekommen ist, hat sich auch sehr vieles wieder stabilisiert jetzt mit dem Defensive. Also es war ein Spiel, aber trotzdem, man merkt schon, auch jetzt mit Oscar Clemente, ich finde, also aus meiner Sicht, bringt er sich immer besser und besser ein. Ullmann ist jetzt auch kein schlechter Spieler, der jetzt bei uns ist. Wie siehst du es aber jetzt aus über den Winter? Was denkst du, was wird da noch gehen? Wie wird die Mannschaft nach der Winterpause aussehen?
Ja, denn das Ziel war, jetzt mal allen Spielern einmal eine Chance zu geben bis Winter, dass wir schauen, was war gut, was war weniger gut. Wir haben viele Erkenntnisse gewonnen und wichtig ist, dass wir dann in unserem Rahmen, den wir hier bei GC haben, mit unserer Idee auch, ja, was wollen wir mit dem Verein, dass wir dann reagieren. Und es ist schon klar, dass wir einfach in der Innenverteidigung Bedarf haben, das sieht man ja. Wir haben einfach aufgrund von Verletzungen einfach wirklich da hinten ein Thema jedes Wochenende. Das heißt, das ist sicher ein Ziel, dass wir uns da verstärken. Und da muss man schauen. Also das Ziel ist natürlich, dass wir den Kader verstärken, dass wir den jungen Spielern vielleicht nur den einen oder anderen bringen, der sie dann auch besser macht, der ein Stück mehr Sicherheit gibt. Ich denke, dass wir jetzt mit Maxi Ullmann ja schon einen Spieler geholt haben, der einfach Routine mitbringt, der einfach Dinge anders löst wie ein junger Spieler. Und trotzdem werden wir aber nicht von dem Weg abgehen, dass wir da Junge forcieren, wenn wir davon überzeugt sind. Wir brauchen hier junge, hungrige Spieler, die ja noch was bewegen wollen. Und das wird immer der Weg bleiben hier, solange Alain Sutter hier ist. Und solange Alain Sutter hier ist, wird es wahrscheinlich auch immer einen Trainer geben, der das mitträgt. Ja. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass wir nur weitere Schritte machen werden und im Winter mit Sicherheit auch den Kader verstärken werden. Ja.
Gibt es da eine Wunschliste, die du zum Beispiel jetzt dem Sportchef abgeben darfst oder kannst? Oder ist das eher bei uns, also oder hier der Sportchef, der entscheidet, wer dann?
Ja, letztendlich entscheidet natürlich der Sportchef. Das ist klar, der Sportchef hat die Verantwortung für den Kader. So wie der Trainer über die Aufstellung entscheidet, entscheidet der Sportchef grundsätzlich über den Kader. Aber natürlich immer in Absprache. Zum einen müssen neue Spieler jetzt aus Sportdirektorsicht natürlich auch in den finanziellen Rahmen passen. Das heißt, auf dieser Seite gehört es abgesprochen. Und auf der anderen Seite macht es natürlich auch Sinn, das mit dem Trainer abzusprechen. Weil wenn ich jetzt den Spieler nicht will, dann wird es wahrscheinlich wenig Sinn machen, den Spieler dann zu holen. Das heißt, natürlich ist es eine gemeinsame Diskussion, aber am Ende entscheidet der Sportdirektor, beziehungsweise hat er dann auch die Verantwortung dafür. Und deswegen ist es ja gut so, wie es ist. Aber wir sind im ständigen Austausch und beobachten ja die Situation. Und deswegen wird es am Ende schon dann eine gemeinsame Entscheidung sein.
Wie siehst du dann, oder siehst du und alle, oder einfach nur du, so die kurz- und mittelfristige Entwicklung von GC? Also ich nehme jetzt mal an, ich sage jetzt einfach mal etwas. Hier, diese Saison geht darum, ein Fundament zu bauen, nicht abzusteigen, mal zu schauen, ein spielerisches Fundament zu legen. Nächstes Jahr geht es darum, oder jetzt schon im Winter geht es darum, ein bisschen den Kader zu verstärken. Und was ist denn aber beispielsweise nächstes Jahr schon das Ziel? Ist das nächstes Jahr schon, hey, wir wollen vielleicht schon mal nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben, schon vielleicht langsam Richtung Champions Club zu schielen und dann in ein paar Jahren dann wirklich konsequent aufzubauen, irgendwann wieder ein Spitzenteam zu werden? Oder wie siehst du das?
Also muss sagen, so konkret haben wir jetzt die Ziele noch gar nicht so besprochen, aber ich kenne ihn alle jetzt noch nicht lange. Aber es reicht, dass ich weiß, dass er einfach sehr große Ziele hat, dass er sehr ehrgeizig ist und dass er ja, glaube ich, auch bei seinem letzten Verein in St. Gallen bewiesen hat, ja, dass es einfach ständig aufwärts ging. Und ich bin ja auch nicht hergekommen, um in der Schweiz hier ja, Skifahren zu gehen, sondern will er einfach sehr erfolgreich sein. Und natürlich haben wir sehr ambitionierte Ziele. Das heißt, heuer ist mir wichtig, dass wir in der Liga bleiben, dass wir eine Mannschaft formen, die wir dann im Sommer nochmal punktuell verstärken, dass wir die Spieler, die hier sind, einfach besser machen und dass wir nächstes Jahr dann einfach ja, eine gute Rolle in der Liga spielen. Und dann ist es ja oft davon abhängig, machst du 5 Punkte mehr, bist du Top 6, machst du 5 Punkte weniger, bist du dann Platz 8. Das kann man dann nicht immer planen, aber jetzt glaube ich, macht es mal Sinn, dass wir nicht zu weit nach vorne sehen, sondern dass wir schauen, dass wir in die Spur kommen. Für beide wichtig ist, dass wir einfach erfolgreich sind. Und wir haben ja die Spiele, die gewählt, nicht ja, weil wir das unbedingt uns in den Kopf gesetzt haben, sondern weil wir überzeugt sind, dass wir mit dieser Spielidee einfach erfolgreich Fußball spielen. Und ja, wie gesagt, ein paar Punkte werden dann entscheiden, wo es dann am Ende die Platzierung ändert. Aber heuer wissen wir schon, dass es ein schwieriges Jahr ist, weil einfach auch so viel neu ist und denkt, dass wir auf einem guten Weg sind, aber wir müssen schon noch stabiler werden.
Wenn wir jetzt vielleicht auf das Wochenende schauen, dann ist ja das Derby. Wenn du mich jetzt fragen würdest, war das letzte Derby wahrscheinlich dein bestes Spiel bisher als GC-Trainer hier. Vielleicht ist das auch meine Fanbrille, weil ein Derby-Sieg immer etwas ganz Besonderes ist. Stellst du hier die Spieler speziell irgendwie auf ein solches Spiel ein oder was machst du da konkret in der Vorbereitung?
Ja, Derby ist schon speziell. Man darf nicht sagen, dass ein Derby-Spiel wie jedes andere ist, weil es aber viel mehr Bedeutung hat. Ich mag solche Aussagen nicht, wenn man sagt, da geht es auch nur um 3 Punkte. Da geht es einfach um viel mehr. Es ist einfach eine Riesenbedeutung für die Mannschaft, aber für die Fans, für die ganze Stadt. Und das muss man sich bewusst sein. Man trifft auf einen Gegner, der das letzte Spiel 3-0 verloren hat. Die haben ja intern schon auch Riesenthemen gehabt in den letzten Wochen. Und die haben natürlich auch eine riesen Chance, dass sie jetzt mit einem Derby-Sieg ein Stück weit befreien aus diesen Problemen. Das heißt, sie müssen vorbereitet sein auf einen extrem aggressiven Gegner, von einem Gegner, der allen zeigen will, dass das ein einmaliger Ausrutscher war, diese Derby-Niederlage. Und da müssen wir jetzt uns sehr, sehr gut vorbereiten drauf. Und ja, deswegen ist es schon speziell und ich denke, ja, man muss da als Trainer Energie entwickeln für so ein Spiel, auch in der Woche. Nur, ja, also ich kann allen versichern, dass wir sehr, sehr gut vorbereitet sind auf das Spiel und bin überzeugt davon, dass wir das Spiel gewinnen.
Von der Aufstellung als vielleicht Ersatz für die zwei Gesperrten. Ich nehme mal an, einfach Ullmann wird die eine Seite bestreiten, die andere Seite wahrscheinlich Arrigoni, oder wie siehst du das?
Ja, also das halte ich wie immer, dass ich zur Aufstellung einfach nicht viel abgeben werde, weil das gehört dazu. Dass ich im heutigen Fußball gibt es ja nicht viele Geheimnisse. Das bewahre ich mir immer noch auf. Also werde ich jetzt keine Aufstellung abgeben. Kann es auch noch gar nicht sagen, weil da ja daraus gelernt, je früher man sich für was entscheidet, desto mehr Änderungen gibt es dann, weil sich irgendwer verletzt oder irgendwer krank wird. Das heißt, wir werden jetzt mal eine gute Trainingswoche haben und dann schauen wir, wer bereit ist dafür. Aber wie jedes Wochenende werden wir wieder Spieler ersetzen müssen. Schade natürlich, vor allem für die Spieler, für den Samu, für den Simone, weil es halt zwei Spieler sind, die halt das Derby lieben und aktuell sehr, sehr gut in Form waren oder sind. Aber wir werden jetzt da wieder Aufstellung finden, wo wir überzeugt davon sind, dass wir wieder gute Chancen haben, das Spiel zu gewinnen.
Jetzt, Simone, hast du ja letztes Mal sogar wieder als Innenverteidiger gebracht, oder wieder zum ersten Mal. Du hast, glaube ich, schon früh sehr viel, also Lob über ihn herausgebracht. Was reizt dich an ihm? Ist er einfach sehr lernintelligent, also er lernt schnell, oder was ist das, was du in ihm siehst?
Er ist einfach extrem motiviert und er braucht niemand anderen, dass er motiviert ist, sondern er ist von sich selbst raus motiviert. Ihm macht einfach Trainingsspaß, ihm macht Fußballspaß. Er kommt einfach gerne hierher und das lebt auch. Er will lernen und hat auch die Intelligenz, dass er eben Dinge aufnimmt und auch super umsetzt. Ich denke, er hat eine Riesenentwicklung gemacht. Er spielt als Rechtsfuß eigentlich auf der linken Seite. Er spielt als Mittelfeldspieler jetzt in der Innenverteidigung und macht es einfach unfassbar gut. Bin richtig stolz, wie er das angenommen hat. Und hat jetzt im letzten Spiel gegen Basler auf sehr hohem Niveau gezeigt, dass man auf ihn setzen kann. Ja.
Das letzte Spiel gegen Basel habe ich so gesehen, eben der Start, der ersten paar Minuten waren vielleicht ein bisschen holprig. Danach haben wir wirklich ein geiles Spiel gemacht. Aber zweite Halbzeit war dann einfach halt komplett die Luft draußen.
Ja, ich denke, der Game Changer war so das Gegentor. Das ist ein bisschen unverhofft gekommen. Da war man einfach unachtsam. Nach einem Einwurf darf so ein Tor dann auch nicht passieren. Da müssen wir vorher einfach die Flanke schon unterbinden. Shaqiri kommt da völlig frei in unserem Strafraum am Ball. Sollte nicht passieren, dass der dann die Qualität hat, die Flanke dorthin zu bringen, wo dann der Mitspieler steht. Das ist bekannt. Und dann. Ja, ist natürlich so, dass wir einfach, wenn man dann die Spieler miteinander vergleicht, Basel und wir, dann ist es klar, dass Basel dann das Kommando irgendwann übernimmt. Aber wir haben bis zur 35. einfach eine super Energie am Platz gehabt und waren gefühlt einfach ja, stärker als Basel. Und das Gegentor macht dann im Kopf was. Und dann hätte man eigentlich fast das 1 zu 2 bekommen, wo der Dirk Abels dann oder einen Schuss blockt. Und dann gehst du trotz einer sehr, sehr guten Halbzeit, vielleicht mit nicht so einem guten Gefühl in die Halbzeit, weil es ärgerlich war. Und eigentlich ja, hast hart dafür gearbeitet, dass du den Vorsprung rausschießt und relativ leichtfertig hast du es wieder hergeschenkt. Und das ist halt so das Übel von einer jungen Mannschaft, dass man Gegentore eher leicht bekommt. Und trotzdem sind wir da mit der schweren Situation sehr, sehr gut umgegangen. Basel musste unbedingt gewinnen, haben dann alles dran gesetzt, haben uns dann auch spielerisch schon ja, einfach gezeigt, dass sie besser sind. Und wir haben dann einfach Schüsse geblockt und um jeden Preis verteidigt. Und haben dann schon auch mit ein bisschen Glück dann das Unentschieden geholt, da wenn wir nur ein, zwei Konterchancen gehabt haben, aber da auch die Qualität, der Speed dann gefehlt hat, um wirklich gefährlich zu werden. Also am Ende kann man dann schon froh sein, aber uns, glaube ich, trotzdem ein verdienter Punkt war.
Was würdest du sagen, ist der nächste Schritt, den die Mannschaft machen muss?
Ja, dass man einfach in Ballbesitz teilweise bessere Phasen haben müssen, weniger Ballverluste, dass wir, wenn wir Torchancen haben, den gegnerischen Strafraum mit mehr Spieler besetzen, dass wir dann auch gefährlicher werden, dass wir zweite, dritte Bälle noch attackieren können, dass wir mit noch mehr Überzeugung unser Spiel spielen und dass wir aus unseren Standardsituationen auch vielleicht noch mehr Kapital schlagen. Das heißt, die Standards noch besser schießen und da noch mehr, ja, mehr Tore erzielen. Und insgesamt einfach als Mannschaft stabiler sein. Aber es ist nicht einfach, wenn du dauernd Ausfälle hast. Deswegen muss man schon ein großes Kompliment aussprechen, wie die Mannschaft es bisher macht.
Würdest du selbst sagen, du bist ein Trainer, der die Mannschaft jeden Tag aus der Komfortzone holt, Grenzen verschiebt und sie wirklich über ihre Limiten pusht, oder machst du das so teils, teils?
Na, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man immer wieder fordert, Dinge einfordert, weil die Burschen, die schaffen das, das sind junge Menschen und die, ja, man traut ihnen oft zu wenig zu. Es gibt schon Tage oder einen Tag in der Woche, wo wir runterfahren, auch mental, das haben wir erlaubt, ja, weniger nachzudenken, aber grundsätzlich bin ich schon ein Trainer, der viel einfordert und das auch konsequent macht. Weil sonst wirst du nicht besser. Der Mensch ist leider faules Wesen. Und da braucht es dann schon immer jemanden, der zumindest einen Anstoß gibt, dass wir fleißig bleiben.
Das Team, so wie es aussieht, sieht super mit. Oder gibt es da auch mal Trainings, bei denen du merkst, okay, da gibt es vielleicht ein Grüppchen, das vielleicht ein bisschen bremst und die dann pushen, extrem pushen musst? Oder ist es sehr organisch aktuell?
Ich bin zufrieden, aber es gibt schon noch Dinge, die verbessert werden müssen, ist klar. Wir haben, glaube ich, jetzt schon mal geschafft, dass wir viel professioneller sind, auch im Training, in der Trainingsvorbereitung oder im Verhalten nach dem Training. Die Jungs wissen oder haben am zu Beginn gar nicht gewusst, was es heißt, Profi zu sein. Das heißt, der Körper ist einfach das Gut, was der Spieler hat, und auf dem muss man sich aufpassen, muss man Zeit investieren. Und da braucht es dann schon immer wieder Gespräche, um das zu vermitteln. Aber wir sind auf einem guten Weg, aber es wartet noch viel, viel Arbeit, und wir sind noch lange nicht am Ende. Ja.
Perfekt. Ich glaube, wir müssen langsam zum Abschluss kommen. Nochmal kurz fürs Derby. Du hast schon einiges gesagt. Wie ist dein Gefühl?
Ja, ich habe schon eine gewisse Anspannung. Ist aber positive Anspannung, ist immer ein besonderes Spiel. Ich denke, dass wir ja, mit einem guten Geist reingehen und alles dafür machen werden, das erste Ergebnis zu bestätigen.
Zuletzt möchte ich noch fragen, ob du noch etwas an die Fans loswerden möchtest.
Wir sind auch sehr dankbar über die Unterstützung auswärts. Es ist nicht selbstverständlich, vor allem nach der Vergangenheit, dass die Mannschaft so unterstützt wird. Ich möchte aber auch sagen, dass mir nicht gefallen hat, die Reaktion in Luzern, dass sie die Fans umgedreht haben, wie die Mannschaft rübergegangen ist. Mit dem konnte ich nichts anfangen, weil die Mannschaft trotz 0-6 und trotz allem Verständnis, aber glaube ich, alles gegeben hat für GC. Und wenn dann junge Spieler dann zu den Fans gehen, aus Respekt der Fans gegenüber, dass sie eben die weite Reise gemacht haben, und die Mannschaft trotzdem unterstützt haben, und die Fans drehen sich dann um, dann kann man sich schon vorstellen, dass die Burschen auch mit einem schlechten Gefühl in die Kabine gehen, mit enorm schlechtem Gefühl. Das muss auch gesagt werden. Denke aber, dass vor allem ich für die Reaktion Verständnis habe. Aber man muss schon einen gemeinsamen Weg finden, und man muss auf Fanseite nicht nur der Mannschaft ja, eine gute Stimmung entgegenbringen, wenn es läuft, sondern vor allem, wenn es nicht so läuft. Und es wird sich am Ende auszahlen. Und ich glaube, der Weg kann nur gemeinsam sein. Und es wird aber nur länger dauern, bis dann die Erfolge wieder so kommen, wie es vielleicht der Fan wünscht. Aber es ist kein Wunschkonzert, und man darf GC heute nicht mit GC vor 20 Jahren vergleichen. Das ist einfach unfair. Und kann nur versprechen, dass die jetzt da sind, richtig viel arbeiten und alles dafür tun, dass wir den Verein wieder dorthin bringen, wo er hingehört. Und das ist einfach, ja, Top-Level in der Liga, brauchen wir nicht reden.
Gut, dann wünsche ich ganz viel Erfolg im Derby. Hoffe, dass wir den nächsten Derby-Sieg mit dir einfahren dürfen. Und ja, bin dankbar, dass du Rede und Antwort gestanden bist, und wünsche dir alles Gute für die kommende Zeit.
Ja, ebenfalls von mir auch ein großes Dankeschön für das offene Gespräch. Ich hoffe, wir können das wiederholen, dann nach der Winterpause. Und wünsche dir viele erfolgreiche Jahre hier bei GC.
Ja, danke. Hat mich gefreut und war cool, ja, den Fans ein bisschen was mitzugeben. Ja, und hoffen wir, dass wir am Samstagabend dann einen guten Abend haben.
Hopp geht's.
Nur mehr geht's.